Danke für dieses Lied und danke Gott für diesen Weg. Wir feiern ihn dafür, dass er sich diesen Weg aussucht, dass er zu uns kommen würde, dass er Hirten beauftragt, dass er zu den Randgruppen geht, um sich selbst bekannt zu machen, dass wir die Ehre haben, ein Teil seines Königreichs zu sein. Aber die Frage ist, was bleibt wirklich von dem, was du gerade gesungen hast? Was bleibt von dieser wunderbaren Geburt an diesem ungewöhnlichen Ort? Was machen die Hirten heute? Und vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, am Ende eines Jahres zurückzuschauen und zu fragen, hat es sich gelohnt? Ist das Jahr so gekommen, wie ich es mir gewünscht hatte, oder ist es dramatisch anders geendet? Und ihr alle kennt diesen Satz, und mir war es gar nicht bewusst, ich dachte, es ist so ein volkstümliches Sprichwort, aber es stammt wohl von Sören Kierkegaard. Ja? Verzeiht meine sehr schlechte Aussprache, aber ich glaube, den Satz, der ist klar für uns. Das Leben kann nur rückwärts verstanden, aber es muss vorwärts gelebt werden. Und ich frage mich, ach, wirklich? Kann ich mein Leben nur dann verstehen, wenn ich am Ende meines Lebens stehe und sage, so wie Josua heute im Kapitel 24, der Herr war immer bei mir. Und er wird immer bei mir sein. Oder darf ich das schon heute sagen, mit 36, unwissend, was morgen sein wird? Werden meine drei Kinder ein gutes Leben haben? Oder werden sie irgendwo durch einen dummen Zufall überfahren werden von jemandem, der gerade nicht aufgepasst hat, weil er den Schulterblick vergessen hat? Werde ich mit meiner Frau für immer zusammen sein, wie wir es uns versprochen haben? Oder wird einer von uns krank und wir müssen uns vorher verabschieden? Kann ich schon heute sagen, es wird alles gut sein? Oder darf ich es erst im Rückblick verstehen, dass Gott alles gut gemacht hat? Ich wünsche es mir als Christ, als Udo, als Adventist, die Ankunft Jesu in meinem Leben, dass sie mich schon heute verändert und dass ich schon heute in die Zukunft sehen kann und sagen kann, ich muss gar nicht erst warten auf den großen Rückblick, kurz bevor ich gehen muss. Das wünsche ich mir und ich werde es versuchen. Die zentrale Frage heute ist, was bleibt? Was bleibt, wenn wir die Bilanz ziehen, den Strich machen? Schreiben wir schwarze Zahlen, schreiben wir rote Zahlen? Was bleibt übrig, wenn du auf dein Leben schaust? Und ich konnte nicht anders, als mir zwei Personen anzusehen, die genau das machen. Sie schauen zurück. Sie haben von dem Wunder gehört in der Krippe, aber sie haben auch gesehen, dass dieses Wunder vorbeigehen kann, wenn Gottes Sohn am Kreuz hängt und unter Qualen stirbt. Haben sie auch gesehen. Ich weiß nicht, ob sie so voller Zuversicht sind. Oder ob sie sich fragen, war er das wirklich? Ist Gottes Sohn tatsächlich diese Zerbrechlichkeit? Wir brauchen doch jemanden, der für immer ist. Wir wünschen uns etwas, was für immer ist. Und ich würde gerne in Lukas 24 gehen. Und ich war heute auch mal ganz artig, genau. Okay, dankeschön. Und habe euch sogar den Bibeltext hier mitgebracht. Und ich möchte euch mitnehmen, dass wir diese Verse nicht nur auf uns wirken lassen, sondern dass wir es vielleicht sogar schaffen, ein Stück einzutauchen in diese Geschichte. Dort redet Lukas von zwei Jüngern. Nicht die Jünger, sondern zwei. Und sie gehen nach Emmaus, einem kleinen, unbedeutenden Ort, möchte ich meinen, 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und unterwegs sprechen sie über die vergangenen Tage, ich habe es nicht angemacht, dankeschön, über die vergangenen Tage. Und vielleicht lacht ihr jetzt, vielleicht denkt ihr sich, ach, das hat Udo jetzt aber ganz weit hergeholt, ich möchte es aber sagen. Ich freue mich, wenn Männer miteinander reden. Ja? Dass Männer miteinander reden über Enttäuschung. Dass Männer den Mut haben zu sagen, ich bin verwirrt. Vielleicht erinnert ihr euch an Andres, ich weiß nicht, erste Predigt, wo das Video zeigt, die zwei Männer im Fußballstadion und der eine lächelt immer. Und irgendwann ist sein Platz leer, weil er sich sein eigenes Leben genommen hat. Vielleicht passiert das manchmal, dass wir denken, dass Männer besonders stark sein müssen und besonders stark aussehen müssen und lieber nicht reden. Aber die zwei, die reden miteinander, weil es tut weh. Es tut weh, dass Jesus nicht mehr da ist. Gottes Sohn ist tot. Ist das, was bleibt? Von diesem Wunder? Gottes Sohn ist tot. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Ich habe letztes Mal mich geoutet und gesagt, ich finde Lukas toll. Ich finde ihn richtig toll. Weil es ist wieder nicht Jerusalem, das Besondere, diese besondere Stadt mit diesem besonderen Tempel, sondern es ist ein kleiner Ort, ein No-Name. So wie die Herkunft Jesu, Nazareth, hat nicht jeder auf der Karte. Aber da passiert es. Und es sind nicht die Jünger, sondern es sind irgendwelche Jünger, denen Jesus hier begegnet. In ihrer Zerbrochenheit, in ihrer Zerrissenheit. Ich möchte noch an Nathanael erinnern, Johannes 1, Vers 46, was kann denn schon aus Nazareth Gutes kommen? Was kann in Emmaus schon Besonderes passieren? Sind wir ehrlich? Jesus kommt zu ihnen und unterbricht dieses vertraute Gespräch zwischen zwei erwachsenen Männern. Und dann passiert hier etwas, was immer mal wieder passiert. Sie erkennen ihn nicht. Erkennen sie ihn nicht als Menschen, erkennen sie ihn nicht anhand seiner Worte. Etwas, was sich wiederholt. Lukas 9, Vers 45 sagt, die Bedeutung seiner Worte war ihnen verborgen und sie trauten sich auch nicht, ihn zu fragen. Da geht es um den Tod Jesu. Es kündigt sich in Lukas 9 schon an, dass sie es nicht verstehen werden würden, wenn er auf einmal dasteht und sagt, ich bin es. Und ich frage mich als Udo, was muss ich denn erfüllen, damit ich ihn erkenne, wenn er vor mir steht? Was muss in meinem Leben passieren, dass wenn ich spreche mit meinem Therapeuten, mit meiner Frau, mit meinem Freund, dass ich erkenne, dass er die ganze Zeit da ist? Wie schaffe ich das? Nicht erst im Rückblick, am Ende meines Lebens zu sagen, ach ja, stimmt, er war immer bei mir. Wie schaffe ich es heute, das zu erkennen? Ist es vielleicht, ich beziehe mich nochmal kurz auf Lukas 9, ja, wo sie nicht verstanden haben, dass es sich um den Tod Jesu handeln wird. In Vers 46, lustigerweise, beschäftigen sie sich mit der Frage, wer der Größte im Himmel sein wird. Also diese Frage, Tod und Auferstehung, die nicht, aber wer wird der Größte sein? Die Frage ja. Aber vielleicht bin ich ja auch so. Ich. Vielleicht denke ich mir auch, Tod, hoffentlich nicht, Auferstehung, hoffentlich schon, aber heute ist doch wichtig, dass ich der Größte bin. Und dass ich das schönste Auto habe und die schönste Frau und die schönsten Kinder und dass alle klatschen und sagen, ach Mensch, die sind aber süß. Aber was habe ich davon, wenn ich nicht weiß, wo ich hingehe? Das mache ich total ernst. Was habe ich davon? Ist schön, ja? Cool. Aber was habe ich davon, wenn ich nicht weiß, ob Jesus wirklich vor mir steht und ich eigentlich innerlich so leer bin, weil ich das alles nicht wertschätzen kann, was ich Gutes habe, wenn es einfach nur abprallt. Entschuldigung. Und ich einfach da bin, ja, gib mir noch mehr Anerkennung. Ich kann gar nicht mehr. Und dann falle ich irgendwann auseinander. Das ist es ja auch nicht, was wir wollen. Aber Jesus unterbricht das Ganze und sagt, worüber sprecht ihr da miteinander? Und wir wissen, Jesus weiß ganz genau, aber Jesus möchte, dass du es sagst. Gebet haben wir im nächsten Quartal, ne? Ja, Quartal. Nächsten Sabbat starten wir mit Gebet. Warum beten wir überhaupt? Ich werde darüber mal predigen. Ein schönes Thema. Die Zweckmäßigkeit des Gebets, ja, das klingt sehr deutsch. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Aber vielleicht ist es ganz gut zu hören, weil Jesus ist nicht nur der anteilnahmslos mit uns geht durchs Leben. Ja, er ist immer da. Ach ja, schön. Und er läuft immer mit uns mit. Sondern anscheinend ist da wirklich ein Interesse da. Und das ist schwer sich vorzustellen, weil wir ihn ja wirklich nicht sehen können. Aber anscheinend ist da so ein Interesse. Aufrichtig, ehrlich. Was ist los bei dir? Möchtest du es mir sagen? Und die sagen ja, die bleiben nämlich traurig stehen. Und das sagt was über die Beziehung aus. Sie erkennen Jesus nicht, aber anscheinend fühlen sie sich sicher genug, als zu sagen, gerade ist alles richtig doof. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der noch nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Ich musste nachschauen, Kleopas, Kleopatros, vielleicht ein Jude mit griechischem Namen, aber weil wir im Lukas-Evangelium sind, vielleicht doch eher jemand, der Grieche ist. Und darum umso schöner, dass Jesus jemanden begegnet, der eben nicht zur frommen Durchschnittsgesellschaft gehört, sondern zu jemandem, der auf der Suche ist. Ein Fremder. Diesem Mann, wie bei den Hirten schon, begegnet Jesus zuerst. Damals waren es die Engel und hier tut er selbst als auferstandener Christus. Und Jesus fragt, was meint ihr denn? Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein, ist jetzt wichtig, er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Und das ist ein Glaubensbekenntnis für mich. Und das ist vielleicht das Zentrale, worum es geht in unserem Glauben. Warum glaubst du? Weil die Geschichte mich berührt, weil ich es irgendwie stark finde, dass ein Gott die himmlischen Sphären verlässt und Mensch wird. Und weil ich es so aus der Ferne betrachtet ganz interessant finde, wie man an sowas glauben kann. Oder weil ich es glaube, weil es mich verändert. Wenn wir Bibelstunden machen, dann geht es mir genau darum. Ich kann dir vieles erzählen. Wir können vieles gemeinsam lesen. Und wir können uns auch darüber freuen. Aber die Frage ist, warum machst du das eigentlich? Was hat das mit deinem Leben dann wirklich zu tun? Passt das einfach nur in deine Kultur rein oder in deine Gewohnheit, hierher zu kommen und zu sitzen und wieder zu gehen? Oder ist es etwas, was dein Leben anpackt? Weil du eben wirklich wissen willst, dass es nach dem Tod nicht zu Ende ist. Was meint ihr, sagt Jesus? Hat es was mit eurem Leben zu tun? Oder findet sie einfach nur cool, da war gerade der Hype da, es war gerade schön und es war gerade aufregend und jetzt ist es wieder vorbei und ihr geht wieder nach Hause und alles fängt von vorne an. Diese Frage eröffnet so einen inneren Raum. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Bin ich noch auf dem Weg, auf dem ich eigentlich sein möchte? Fragen, die vielleicht nicht nur am Ende des Jahres relevant sind. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rats haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen, erzählen sie Jesus, den sie noch nicht erkennen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Und mittlerweile sind schon 3 Tage vergangen und es ist nichts passiert. Und wir warten immer noch. Und vielleicht ist es, was uns auch anpacken darf. Wir haben so sehr gehofft. Wir haben so sehr gewartet. Wir haben so viel gebetet. Aber es ist nichts passiert. Meine Kinder wollen mich immer noch nicht besuchen. Meine Eltern haben sich immer noch nicht versöhnt. Ich gehe immer noch nicht gerne zur Arbeit. Ich habe immer noch Angst, wenn ich abends das Licht ausmache und mich alleine ins Bett lege. Ich habe so sehr gehofft, dass sich was verändert. Aber es ist nichts passiert. Das sagen sie zu ihm. Wir haben so sehr gehofft, dass er der versprochene Retter ist, der uns endlich befreit. Und vielleicht betest du auch manchmal, wann hören die Schmerzen endlich auf, Gott? Wann ist es in meinem Kopf endlich mal leise? Wann? Wann kommst du? Wie wird Glaube zu meinem Glauben? Und vielleicht waren die Emmaus-Jünger geprägt von Schriftgelehrten, Pharisäern, klugen Leuten und zu wenig von eigenen Erfahrungen, eigenes Gebet, eigenes Studium, eigener Austausch untereinander. Das macht unseren Glauben zu unserem Glauben. Und dann wird es ein bisschen unangenehm. Darauf sagte Jesus zu ihnen: Wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Sind wir wieder in Lukas 9, haben wieder die Parallele aus der Vergangenheit. Musste nicht das alles geschehen, damit sich das erfüllt, was ich euch gesagt habe? Und ich werde niemals sagen, wir müssen ja leiden, um Gott besser kennenzulernen. Das würde ich niemals sagen. Das würde ich auch niemals glauben. Und trotzdem erlebe ich in meinem Leben, dass ich gerade dann, wenn es nicht so funktioniert, Gott doch ein ganzes Stück näher bin, als wenn alles gut läuft. Das muss ich eingestehen. Und es ärgert mich ein bisschen. Wenn ich auf den Knien bin, wenn ich nicht mehr kann, dann darf ich sagen, Gott, bitte, bitte hilf mir. Musste nicht das alles geschehen? Sie kannten die Texte. Sie haben geglaubt. Doch wie viel hatte es mit ihrem persönlichen Leben zu tun? Komm langsam zum Ende. Denn inzwischen sind sie fast am Ende ihrer Reise, kurz vor Emmaus. Und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Und deshalb drängten ihn die Jünger: Bleib doch bitte bei uns. Über Nacht, es ist spät und es wird schon dunkel, also ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich zu ihnen niedergelassen hatte zum Essen, nahm er das Brot, dankte Gott dafür und brach es in Stücke und gab es ihnen. Und auf einmal wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus, doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht alle bei Hope Media die Bibelfernkurse machen. Sind bestimmt gut. Müssen vielleicht uns jetzt auch nicht alle für den nächsten Theologie-Einstiegskurs anmelden. Aber ich möchte uns alle ermutigen, dass wir nicht aufhören zu beten, nicht aufzuhören zu glauben, nicht aufzuhören zu schauen, was es mit unserem Leben zu tun hat. Denn anscheinend braucht es manchmal etwas Zeit. Und als er das Brot bricht und sie erinnern sich und sagen, genau, das haben wir doch schon gemacht mit ihm, da war er doch bei uns, das ist doch Jesus. Da will ich sagen, hör niemals auf. Mach immer weiter. Lass diesen Jesus nicht aus den Augen, denn es könnte dich dein Leben kosten. Ja, das klingt jetzt so, aber es ist auch so. Lass ihn nicht aus den Augen und brech immer wieder das Brot mit ihm, denn er wird bei dir sein und bei dir bleiben. Und dann sagen diese zwei Männer zueinander, hat es uns nicht tief berührt? Hat es uns nicht angepackt, als er unterwegs mit uns war und sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Und es ist okay, finde ich, dass wir unser Leben manchmal erst im Rückblick verstehen. Ist total in Ordnung. Wie oft habe ich mir gedacht, ach meine Güte, Udo, zum Glück hast du damals die Ausbildung nicht nur 2 Jahre gemacht, sondern 3 Jahre. Dadurch konntest du noch studieren. Ach, aus dir ist doch noch was geworden, ne? So diese Leier so ein bisschen. Aber das ist schön auch, oder? Ist auch schön. Manchmal versteht man Sachen besser oder man gibt ihm mehr Bedeutung im Jetzt. Aber ich glaube nicht, dass es immer so sein muss. Und enden tue ich mit Vers 33. Mein Wunsch für mich, für unsere Gemeinde, dass wir das, was wir erleben, nicht für uns behalten. Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die 11 Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Und das ist das Ergebnis der Bekehrung, dass ich es eben nicht nur für mich behalte und wegstecke, sondern dass ich mein Herz aufmache und sage, hier, guck mal, das habe ich erfahren. Und das möchte ich teilen, weil es hat mich verändert. Und ich glaube so doll daran, vielleicht hast du Lust drauf. Jeder, wie er kann, jeder mit seinem Tempo, jeder mit seiner Methode. Aber es sein zu lassen, glaube ich, wäre schade. Also möchte ich uns bitten, am Ende dieses Jahres zu sagen, ja, im nächsten Jahr, da will ich rausgehen. Ich möchte es teilen, was ich habe. Ist vielleicht nicht viel. Ist okay. Kann so klein sein. Es reicht. Aber ich möchte die Bereitschaft haben, das hier rauszuholen und zu sagen, ja, das ist mein Leben. Und das hat mich verändert. Lass uns dranbleiben. Amen. Ich darf auch mit euch beten jetzt. Steht dazu auf. Allmächtiger Gott, es fordert uns heraus, diese großen Fragen zu bewegen in so kurzer Zeit, an diesem Tag. Vielleicht sind wir gar nicht bereit dafür, vielleicht stören das uns auch ein bisschen, weil wir sagen, Mensch, es ist alles auch ziemlich weit weg und es ist gut, wenn diese existenziellen Fragen ganz weit weg sind. Es ist wirklich gut. Ich wünsche sie mir auch nicht herbei. Aber ich wünsche mir eine Bereitschaft dafür, irgendwie zu entwickeln, daran festzuhalten, dass du ein guter Gott bist und bleibst und dass du uns helfen wirst, Antworten auf diese Fragen zu finden, auch wenn sie wehtun, diese Antworten. Auch wenn es so scheint, dass es nicht das ist, was wir eigentlich verdient hätten, in Anführungsstrichen. Ich möchte dich bitten, für uns als Gemeinde, als Menschen, die rausgehen, dass wir diese heilende Botschaft von einem Gott, der uns sieht, als seine Kinder teilen und dass du uns dabei segnen wirst, da bin ich mir sicher. Amen.